Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Multimaniacs. Heute mit einer kleinen Bonus-Episode, wie man so schön sagt im Podcast-Game, eine Nachlese zu unserer letzten Folge, dem Roundup. Und bei mir ist wieder mein geschätzter Kollege, der Sascha.
Hi.
Und wir beiden haben uns nochmal ein Thema rausgepickt, was wir im letzten Cast angeschnitten haben, aber nicht so richtig tief drauf eingegangen sind, weil wir im Roundup ja immer
eher
so ein bisschen überflächlich sind. Wir wollen nicht über Bus Müller reden. Nein, wir wollen nicht über unseren Bus Müller reden. Wir haben übrigens jetzt noch kein Bus Müller Zeichnung bekommen. Wir sind ein bisschen enttäuscht. Liebe Leute, also da geht noch viel mehr. Also es wird schon.
Da geht der Bus ab.
Der Postbus geht da ab. Wir haben schon einige, also auf Twitter wird schon ein bisschen auf Bus Müller reagiert, aber so richtig im Game ist er noch nicht. Leute, macht mal ein bisschen Müller-Action. Also wir wollen immer noch von euch Bus Müller-Zeichnungen. Also ihr Kreativen da draußen, macht mal. Nein, wir reden heute über einen Film, den wir im letzten Mal ein bisschen angerissen haben und zu dem wir eine Verlosung auch am Start haben, nach wie vor, läuft noch, hört in den letzten Cast rein und dann erfahrt ihr, wie ihr mitmachen könnt. Denn wir reden heute über Oldboy.
Und warum bin ich hier? Warum? Man muss doch wissen, warum man eingesperrt ist. Verdammtes Arsch!
Wenn sie mir gesagt hätten, dass es 15 Jahre sein würden, wäre es dann leichter für mich gewesen.
Lache und die ganze Welt wird mit dir lachen. Ein und du weinst allein. Denk nicht an die Zukunft. Denk einfach nicht daran.
Also mach's gut, Odesso.
In einer größeren Zelle lebt es sich nicht unbedingt besser. Bist du?
Ich liebe dich.
Das koreanische Meisterwerk, möchte ich mal so sagen.
Ja.
Ein Film aus dem Jahr 2003 von Park Chan-wook. Mittlerweile einer der renommiertesten Regisseure aus dem Asia-Bereich. Hat gemacht Handmaiden, Stoker, Sympathy for Lady Vengeance, Sympathy for Mr. Vengeance, Thirst. Also ganz, ganz viel guten Stuff gemacht über die letzten Jahre. Wie gesagt, Oldboy ist von 2003. Wir haben letztens darüber geredet, Sascha, und dann meine ich noch so, da hast du mich gefragt, wann der Film ist, und dann meine ich noch so, ja, ich glaube 98 oder sowas.
Ja.
Und du so, nee, der ist gar nicht. Nicht so echt. Und ja, tatsächlich, ich finde, der fühlt sich älter an, als er eigentlich ist. Stammt er doch.
Ja, aber das liegt ja wahrscheinlich auch wieder an diesen Digital-Dingern aus Asien, also Japan und Korea, das kannst du ja auch bei Ring und The Grudge, die sehen ja auch aus, als wären sie irgendwie Ende der 90er gedreht.
Ja, stimmt.
Das ist ja, weil die alle digital aufgenommen waren und die Qualität leider nicht so die geilste ist.
Ja, stimmt. Also wir haben es im letzten Cast ja gesagt, der Film ist ja jetzt neu aufgelegt worden, im neuen Master in Deutschland von Splendid. Die haben dann den zum Beispiel Blu-ray rausgebracht in verschiedenen Editionen. Wie gesagt, wir verlosen davon auch zwei. Und ja, die haben halt ein neu abgetastetes Master genommen. Die Bildqualität kann man erstmal vorwegnehmen. Also wir haben jetzt beide nochmal geguckt, zumindest reingeguckt. Die neue Bildqualität ist deutlich besser als die alte, das merkt man schon. Aber sie ist auch trotzdem jetzt immer noch kein Glanzstück, sag ich mal. Ne? Also man merkt immer noch, gerade in dunklen Szenen kriselt das Bild so ein bisschen. Du hast Artefakte drin, so ein bisschen Filmkorn, aber eben nicht so auf die gute Art und Weise das Filmkorn, wie man es kennt, sondern eben es rauscht wirklich.
Ja, das Interpolierte halt, ne?
Genau, und in den hellen Szenen geht's, also wenn in den gut ausgeleuchteten Szenen ist das Bild wirklich sehr, sehr gut. Aber ja, man merkt in manchen Szenen, auch wenn es so so Handkamerafahrten sind, wo du merkst, so da wurde gerade nicht mit einer Steadicam gedreht, sondern mit was vielleicht kompakterem, um da Action-Shots zu drehen. Da variiert die Qualität so ein bisschen je nach Einstellung. Aber trotzdem immer noch was ganz anderes, natürlich als DVD oder auch tatsächlich als die erste Blu-ray. Denn wie gesagt, die haben letztes Mal schon mal gesagt im letzten Cast, die kamen relativ zügig, nachdem das Blu-ray-Format überhaupt quasi an den Start ging. Ich glaube nicht mal ein Jahr danach. Es war eigentlich einer der allerersten Blu-rays. Und da hat man schon gemerkt, dass sie da wirklich einfach das DVD-Master genommen haben und dann haben sie das eben abgescaled. Und verglichen zu dem Master, zu der alten Blu-ray-Version, ist das schon noch was ganz anderes. Also wer den Film mag und den schätzt, dem ist die neue Blu-ray auf jeden Fall ins Herz zu legen.
Sie ist ja auch schon in Hinsicht auf die Verpackung.
Ja,
ist ja sowieso schon klar, großartig.
Also mal abgesehen, also jetzt mal egal, ob Ultimate Edition in der legendären lila Box, ohne jetzt zu spoilern, oder auch das Steelbook oder das Mediabook, die Cover, die Artworks sind super und Bonuskram und Making-ofs und Soundtrack und hast nicht gesehen, dass alles drinsteckt. Also das lohnt sich auf jeden Fall für Liebhaber des Films, ja. Das kann man definitiv so sagen und Oldboy, Park Chan-wook 2003, gilt als einer, ja, von vielen der besten Filme aller Zeiten, immer wieder tituliert, taucht eigentlich auf den gängigsten Listen auf, wenn es heißt, die Top 20 Filme, die ihr sehen müsst, irgendwie, ist eigentlich überall immer mit drauf und das definitiv zu Recht. Ja, worum geht's, wer Oldboy nicht kennt, worum geht's? Und zwar ein Mann wird, ohne zunächst zu erklären, warum, wird entführt. Und 15 Jahre in einem Raum eingesperrt, der außen wie so ein bisschen wie so ein heruntergekommenes Motelzimmer irgendwie. Also hat ein Bett, hat einen Fernseher, einen kleinen Röhrenfernseher, hat einen Schreibtisch, hat ein Badezimmer und das war's eigentlich. Und der Mann, der ist Odesu, gespielt von Choi Min-sik, den kennt man auch aus diversen Asia-Produktionen, auch einer der bekannteren Schauspieler, hat auch mitgespielt in I Saw the Devil, war in Lucy dabei, 2014, also hat jetzt auch mittlerweile in einigen Hollywood-Produktionen hier und da mal mitgespielt, also auch ein geschätzter Schauspieler aus dem Asia-Bereich.
Hat er definitiv auch verdient.
Ja, also. Er ist wirklich fantastisch und er spielt die Hauptrolle und er wird 15 Jahre eingesperrt in einem Zimmer, ohne zu wissen, warum. Ihm wird es nicht gesagt, er fragt immer wieder nach, aber ihm wird nicht mitgeteilt, warum er da eingesperrt ist. Und,
am Geburtstag seiner Tochter. Am 8.
Genau, am Geburtstag seiner Tochter. Genau, ja. Sieht am Anfang noch, ne, da wollen sie telefonieren und überlegen, was sie für ein Geschenk organisieren und so weiter. Und dann wird er eben entführt. Und der Film erzählt halt erstmal im ersten Part so die Geschichte, ja, wie er in diesem Raum eben klarkommt und was er für Wahnvorstellungen bekommt und wie er sich da eben fühlt. Er fängt dann irgendwann an, sich pro Jahr so für jedes Jahr einen Strich auf den Arm zu tätowieren, selbst mit einer Nadel, was ein ziemlich
mit Draht aus dem Ringbuch, das
genau, mit so einem abgeranzten Draht, das tut beim Zugucken schon weh. Da willst du nicht wissen, was er für Infektionen wahrscheinlich bekommen hat. Also es geht erstmal kein Warum erstmal, sondern rein diese Erfahrung, die er da macht. Und ich würde sagen, wir spoilern es auf jeden Fall nicht, denn es gibt, glaube ich, immer noch genug Leute, die diesen Film nicht kennen. Deswegen, also jedes Wort auch zur Story ist da zu viel, denn die ist, ja, wie man es von asiatischen Filmen so kennt, relativ ein bisschen kryptisch erzählt. Das machen sie immer ganz gerne. Also die haben ja immer nicht so einen direkten Faden, sondern die hangeln sich dann durch verschiedene Erzählweisen durch. Also der Film ist quasi, er erzählt seine Geschichte selbst, der Hauptcharakter, der Odesu. Er erzählt diese Geschichte, die ihm da quasi widerfahren ist. Und es gibt immer wieder mal dann Rückblenden zu Sachen früher aus seiner Jugend. Und es gibt halt Erzählungen auch von anderen Charakteren. Und also es springt aber so ein bisschen. Also da muss man ein bisschen auch dranbleiben, um zu begreifen, so wo das Ganze gerade hinführt. Ist jetzt kein David Lynch oder so, aber ja, wenn man japanische Filme öfter guckt, dann kennt man das ja so ein bisschen, dass die nie diesen klaren Hollywood-Anfang, Spannungsteil, Climax, Schlussteil, sondern die verstricken sich dann meistens mal so ein bisschen von der Erzählweise. Das macht da so ein bisschen, aber das gehört auch zum Film dazu, weil er eben auch echt mit dieser Ungewissheit spielt und eben auch auf einen großen Plot-Twist hinarbeitet, ne, am Ende des Films, ja, der dann sehr schlagartig eintrifft.
Es ist
kein Feel-Good-Film, definitiv. Auch wenn er manchmal recht skurrile und vielleicht sogar lustige Szenen hat, ist es auf jeden Fall ganz klar eher, es ist im Grunde ein Drama. Es ist ein Thriller-Drama. Hat Action-Szenen, hat auch Gewalt, allerdings nicht plakativ. Was ich auch dem Film hoch anrechne.
Sie ist krass, aber sie ist nicht, es geht nicht darum, dass der Film brutal sein möchte.
Genau, also es ist nicht selbstzweckhaft. Es ist nicht Gewalt um der Gewalt willen, sondern sie ist halt da, weil die Story ist verlangt oder weil der Charakter ist verlangt.
Ja.
Und es sind halt immer nur Gewaltspitzen. Also es ist jetzt kein Splatter oder so, weil auch viele, die denken halt immer so, Oldboy, hab ich mal gehört, asiatisch, Genrefilm, die denken halt immer direkt
irgendwie. Das ist doch der mit dem Hammer.
Genau, das ist der mit dem Hammer. Es gibt halt diese berüchtigte One-Shot-Szene, die in einem Flur gedreht wird, quasi von der Seite. Also die Kamera fährt quasi parallel zum Flur, links nach links und rechts und filmt ihn, wie er sich mit einem Hammer durch Leute Metzel, sag ich mal.
Side-Scroller beat 'em up.
Genau, so. So Streets of Rage mäßig von früher, genau. das ist halt eine legendäre Szene, die kennen halt auch viele, auch außer, also jetzt auch ohne direkte Referenz zum Film. Und deswegen hat er immer diesen Ruf, es ist halt irgendwie ein Action-Gewaltfilm, aber ist es eigentlich überhaupt nicht. Ne? Er hat Gewaltspitzen, aber die sind wirklich dann, die sind kurz und heftig, aber die sind nicht zum Selbstzweck da und die daraus besteht der Film nicht.
Vor allem auch, weil gerade diese Flurszene, ich habe sie jetzt vor einer halben Stunde vielleicht gerade nochmal geguckt gehabt, so gewalttätig ist sie ja gar nicht. Also klar, wenn du jemand mit dem Hammer auf den Kopf haust, das tut sau weh. aber sie hat auch ihre Komik dabei, weil ja weder seine Angreifer noch er wirklich irgendwie koordiniert schlagen. Die fuchteln ja alle rum, jetzt nicht aufs Lächerliche, aber es ist ja von beiden Seiten dieses Scheiße, ich bin jetzt hier mitten in dem Kampf, ich muss irgendwas tun. Das ist ja nicht irgendwie, ich bin vorbereitet und weiß genau, wo ich hinhau.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen die Prämisse vom Film, weil er, also er selbst ist jetzt kein Kämpfer, er ist kein ausgebildeter Kämpfer oder so, sondern er kann ein bisschen kämpfen, weil er eben diese Zeit in dem Zimmer, also eingesperrt war, irgendwann dazu genutzt hat. Also er hat sich dann irgendwann quasi das Ziel selber, setzt er sich ja, wenn ich hier rauskomme, finde ich denjenigen, der dafür verantwortlich ist, dann bringe ich ihn um. Ja. So, das ist ja so sein Ziel, das ist ja auch so ein Rachefilm, er hat ja auch einen großen Rache-Part so. Und deswegen trainiert er halt in dem Zimmer. Also er macht so, er boxt quasi gegen die Wand, er zeichnet so einen menschlichen Umriss an die Wand und hämmert halt immer auf den ein. Er macht Liegestützen halt, also macht halt einfach ein bisschen Training, weil er hatte sonst eh nichts zu tun. Und deswegen.
Und er wächst
sehr viel, ja. Wanking sehr wichtig, wenn man 15 Jahre eingesperrt ist, dann muss man auch mal Druck ablassen. Dafür gibt's ja einen Fernseher dann. Nein, aber er bereitet sich eben so mit den Mitteln, die er hat, eben vor auf das, was kommt, wenn er freikommen sollte. Und das passiert eben, wie gesagt. Deswegen kann er halt so ein bisschen kämpfen. Also er ist nicht ausgebildet, aber er hat eben, er ist gut durchtrainiert, so durch sein Training da drin. Und er kann eben schon zuschlagen und einfach auch diese, natürlich sein Antrieb so, ne? Er will herausfinden, wer ihn da eingesperrt hat, und dafür geht er über Leichen so, weil er nichts mehr zu verlieren hat. Und genau, aber wie du sagst,
wo du gerade sagst, was er nicht zu verlieren hat, das ist ja auch noch ganz wichtig. Das kommt ja auch direkt am Anfang, dass ihm dann der Mord an seiner Frau angedichtet wird. Das ist mir jetzt erst mal wieder so aufgefallen, als ich ihn geguckt habe, dass sein gesamtes Leben ja von vornherein, auch ohne dass er was dagegen tun kann, ruiniert wird.
Genau, ja, ja, gut, das, ja, stimmt, das ist kein Spoiler, das passiert direkt am Anfang, ja, genau,
die ersten, also, 10 Minuten.
In der Zeit, wo er da drin sitzt, wird er seine Frau getötet und sie hängen sie ihm an, genau, so, also sein Leben ist halt einfach komplett für den Arsch, selbst wenn er rauskommt, er hat keine Zukunft.
Hat er kein Leben mehr.
Genau, er ist quasi ja dann schon auf der Flucht, sobald er rauskommt, weil wenn er wieder auftauchen sollte, würde er sofort im Rampenlicht der Polizei stehen und die würden ihn auf jeden Fall halt dann jagen, eben weil ihm dieser Mord immer noch angehangen wurde. Ja, aber mal zurück kurz zu der Kampfszene. Aber weil er eben, wie gesagt, so ein bisschen kämpfen kann, aber eben, er ist kein Profi so, aber die Gangster, die er da eben verkloppt, die sind natürlich auch keine Profis. Das sind einfach Straßenschläger. Und die haben halt irgendwie, die haben halt ein Brett, der eine hat ein Brett oder der eine hat, dann hat eine Latte oder hat halt ein kleines Messer so, ja, und er hat halt einen Hammer dabei. Und dann kloppen die sich halt da, ja. Und wie gesagt, es ist halt ein bisschen flapsig, ne? Der eine schmeißt dann sein Brett nach ihm und der eine kriegt dann.
Er haut einen mit dem Hammer auf den Fuß, das ist auch
super. Genau, so, also er kämpft allein gegen 20 Leute oder so. Also er boxt sich da halt so ein bisschen irgendwie durch mit den Möglichkeiten, die er hat. Er wird auch selbst dabei eben schwer verletzt, so, weil er eben natürlich kein Profikämpfer ist, der es einfach mal mit einer Armee aufnehmen kann. Da ist er auch eben in dem Sinne dann realistisch, dass er da nicht der strahlende Held ist, der sich da unversehrt durch die Massen prügelt, sondern ja. Er ist einfach nur ein von Rache getriebener Typ, der halt einfach ja ein bisschen Power hat und sich da eben durchhämmert. Und übrigens auch Fun Fact, das hatte ich auch in meinem, ich hab den Film letztens auch auf Letterboxd erstmal wieder ein bisschen bewertet, dazu ein bisschen was zugeschrieben. da hatte ich mal ein bisschen mich eingelesen und ein bisschen recherchiert über den Film generell, beziehungsweise das stand in dem Beiheft, das jetzt in der Ultimate dabei war. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hattest. Aber das fand ich ganz witzig, denn diese Hammer-Szene im Flur, da fand ich den Funfact ziemlich cool. Da stand nämlich drin, wie lange es gedauert hat, diese Szene zu drehen. Also wie schon gesagt, es ist halt ein One-Shot, ne? Es gibt keinen Schnitt, diese Szene ist in einem durchgedreht komplett. Und es hat 3 Tage gedauert und sie haben 17 Anläufe gebraucht. Also sie mussten 17 Mal neu anfangen, bis die Szene im Kasten war. Und ich glaube wirklich, das frustet dich, glaube ich, auch irgendwann. Sowohl als Regisseur, ja, als auch natürlich als Darsteller, wenn du diesen Ablauf, der dann einstudiert ist, natürlich im Vorfeld lange, der auch geübt wird, also die ganze Choreografie, die da abgespult wird, immer wieder auch dann quasi auf Null, ne? Also den Flur wieder putzen, das Kunstblut weg und nochmal alles auf Null irgendwie, die Wunden, die er dann kriegt, alles wieder, ja, ich glaube, das ist ein Riesenhassel. ja, 3 Tage, 17 Versuche haben sie gebraucht, um diese legendäre Hammer-Szene im Flur da zu drehen, fand ich.
Am Ende waren es vielleicht gar keine Schauspieler mehr, sondern das Kamerateam, und er ist einfach ausgerastet.
Ja, vielleicht haben sie auch irgendwann ein paar Penner von der Straße geholt, haben den Whisky und Holzbrotter gegeben, meinst du, so, hier, der hat Geld, genau, verprügelt den Mann. Nein, aber ja, fand ich ganz sympathisch, diesen Fakt, ja. Auch natürlich, wie gesagt, der Film hat ja einfach solche Szenen, die vergisst du nicht. Auch diese legendäre Szene, wo er auch direkt am Anfang, deswegen ist jetzt auch kein großer Spoiler, kennt man sich ja vielleicht auch aus Bildern oder Videos, wo er im Sushi oder im Restaurant sitzt und erstmal diesen lebenden Tintenfisch isst, diesen lebenden Oktopus.
Das ist auch so krass.
Alter, die Szene, ne? Da zieht's mir jedes Mal alles zusammen. Das ist so,
das Krasseste ist ja, er ist ja im echten Leben ist er ja Vegetarier.
Stimmt. Stimmt.
Das ist ja auch so heftig. Das ist auch gut. Das war ja auch im Grunde ein One-Shot, den haben sie auch nur einmal gedreht und das ist bestimmt auch richtig heftig, dass er sich da so überwunden hat. Aber da siehst du, ist ein trauriges Lob irgendwie, aber da siehst du, was für ein krasser Schauspieler er ist auch, dass er sowas auch tut.
Ja. Also er bestellt
halt, dass er in diese Rolle so tief reingeht.
Absolut. Also er bestellt halt
was sie haben.
Genau. Ich will was Rohes, dann kriegt er halt so einen rohenden, wirklich sich windenden Oktopus auf den Teller und ja, den steckt er sich halt in den Mund und reißt ihn halt auseinander und frisst ihn halt. Ja, und ich hatte auch immer überlegt halt so, ist das ein Fake oder so? Aber nee, ich glaube, das ist schon einfach echt. Also
das ist echt, richtig. Ja, ja. Das war ein echtes lebendes Tier. Deswegen wollte das auch nur einmal machen und es ist krass von Drehsicht und es ist auch krass als Szene an sich.
Gab's da keinen Peter-Aufschrei damals?
Ich glaube doch. ich glaube, die haben da auch Schissel gehabt. Ich finde es eben als Szene auch krass, weil er ist ja wirklich total verrot im Grunde.
Ja, und der Szene ist auch so ganz apathisch. Also ja. Wie er einfach nur er starrt so wirklich so einen leeren Blick und kaut halt auf diesem Oktopus rum und die
auf diesem lebenden Ding.
Und die Tentakel genau. Hängen halt noch so aus dem Mund und schlängeln sich so an seinem Gesicht rum und boah, das ist schon krass.
Das ist schon eine krasse Szene, ja. Ich fand's auch witzig, dass ja genauso kein Spoiler, was ich dir vorhin auch geschrieben hatte, wo er gerade raus ist und dann im Fahrstuhl eine Frau sieht.
Ja, die ist super. Ja.
Und er kommt einfach, weil ist da so in die Ecke gedrückt und total wahnsinnig und atmet schwer und die Frau hat Angst und ihm geht einfach einer ab, obwohl nichts passiert, aber er hat zum ersten Mal seit 15 Jahren eine Frau gesehen.
Eine echte Frau gesehen, ja, super. Auch wie er dann als Stecker so ein und dann manchmal hörst du ihn so aus dem Off so zu sich selbst reden, also du hörst quasi seine Gedanken. Und dann sagt er ja auch irgendwie so, oh mein Gott, ein weibliches Wesen oder sowas. Oder? Und dann hängt er da in der Ecke im Fahrstuhl und sie so, awkward. Das ist ziemlich großartig. Ja, der Film hat wirklich, der ist durchzogen von wirklich ikonischen Szenen. Wie gesagt, auch echt teilweise lustig. Und ja, es ist so ein bisschen auch diese Mischung aus diesem asiatischen Overacting. Ne? Also hat er auf jeden Fall auch. Ganz klar, das ist halt nur so bei denen, so spielen die halt. Es ist aber trotzdem nicht cheesy. Also ich kenne Leute, die können damit halt wirklich nichts anfangen. Also ich kenne tatsächlich Leute, die sagen, die mögen den Film halt einfach nicht, weil sie dieses japanische Schauspiel einfach nicht ernst nehmen können. Gut, dann ist es so, ne? Also das ist einfach eine Geschmackssache, wenn man wirklich so ein Problem mit hat und das dann sich für einen nicht wirkt. Aber ich finde nicht, dass das irgendwie dem Film schadet. Nee.
Ich finde es da eben auch, es passt halt auch zu ihm, weil er stellt ja auch jemanden dar, wie du es jetzt auch schon gesagt hast, jemand, der von Rache getrieben ist, das merkst du ja. Nichts, was ihm im Film an positiven Dingen passiert, nimmt er wirklich wahr, weil er nur im Kopf hat, er will sich rächen. Und alles, was er tut, ist darauf ausgerichtet, sich zu rächen.
Ja, stimmt schon, ja.
Und das Einzige, was ihn sonst noch halt treibt, ist irgendwo reinpimmeln, aber da kriegt er ja auch einen Messergriff auf den Kopf.
Ja, stimmt.
Das ist auch so eine super gute Szene.
Übrigens, ich habe gerade nochmal, was mich jetzt nochmal interessiert, ich habe gerade nochmal kurz gerade recherchiert mit dem Oktopus, was mich jetzt doch interessiert hat. Sie mussten die Szene viermal drehen.
Viermal? Ach so, ich dachte nur einmal.
Es mussten vier Tiere mussten sein Leben lassen, weil es nie so geklappt hat. Als der Film dann damals in Cannes wurde er gezeigt und hat da auch einen Preis gewonnen. Und da war eben der Regisseur Park Chan-wook auf der Bühne und hat neben allen Darstellern auch dem Kalmaren gedankt.
Ja. So kann man sich auch mit Peter verscherzen.
Ja. Ja, aber sie hatten wohl keine Probleme, weil das Tier eine Delikatesse ist und wir haben es wirklich gegessen halt. Also deswegen war es halt so, weil es halt Lebensmittel waren, sie haben es jetzt nicht weggeschmissen, sondern die haben das immer gegessen und deswegen konnten sie es quasi rechtfertigen. Hier steht es auch nochmal, Choi-Min Sik ist Vegetarier. Ja. ja, aber natürlich trotzdem, wie gesagt, trotzdem, wenn du es so siehst, schon eklige Szene irgendwie, einfach von der Darstellungsweise, selbst wahrscheinlich, wenn es vielleicht sogar lecker war, aber trotzdem, lebendes Tier essen ist immer etwas schwierig. Das wissen wir nicht erst seit dem Dschungelcamp.
Ja, ich finde auch, wenn wir jetzt mal so ein Stückchen einfach mal das Ganze in Blöcke fassen und sagen, dieses eingesperrt sein ist schon mal eine komplette abgeschlossene Handlung in dem ganzen Film. Ich find's auch ziemlich nah an einer möglichen Realität gehalten. Also es ist jetzt nicht irgendwie super abgespaced. Der wird versorgt, das siehst du ja auch immer mal. Er versucht sich ja auch zwischendrin mal selbst umzubringen und schafft es nicht, weil er vorher wieder rausgeholt wird. Das alles kannst du dir relativ gut vorstellen, dass irgendwer einfach weggeschnappt wird und dann festgehalten wird.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde halt diese Idee an sich halt, ne? Also stell dir jetzt einfach mal vor, so dir wird das passieren. Also dich wird jemanden führen und sperrt dich irgendwie 15 Jahre in den Raum. Alter, das ist total die ekelhafte Vorstellung an sich schon. Also allein vom Kopf her, ja.
Ich meine, solche Fälle gibt es ja, ne?
Das
wir
ist,
haben ja Rasche Kampusch oder ähnliches, aber ja, das ist ja nochmal.
Ja. Das ist es ja.
Ja. Das ist schon super herb und das hier ist nochmal eine andere Geschichte, weil das siehst du ja dann auch, das ist ja nicht er alleine. Es ist ja wirklich wie so ein Untergrundgefängnis für Leute, die man einfach anonym wegsperrt.
Ja, das ist, genau, also du siehst ja später dann auch halt eben, dass da eben mehr Räume sind, ne? Also er ist nicht der Einzige, genau, sondern es ist ja quasi wie so ein richtiges, ja, wie gesagt, es ist wie ein Hotel, aber eben Leute können nicht raus. Also es,
die können nicht auschecken, genau.
Also es ist ein richtiges Business, was da abläuft, ne? Also professionelle Leute entführen und festhalten, das ist schon, ist sehr unangenehm, ja, muss man ganz klar so sagen, ja. Ja. Ansonsten ganz, ganz großes Lob von mir auch noch und ich denke mal von dir ebenso an den Soundtrack.
Ja, absolut.
Der ist schon,
wie du es gesagt hast und ich heute auch direkt gemerkt, The Last Waltz, größtes Stück im ganzen Soundtrack, sollte sich jeder mal anhören, ist auch leicht zu finden, wenn man The Last Waltz bei YouTube eingibt, ist das erste direkt Oldboy.
Ja, verlinke ich in den Shownotes auf jeden Fall.
Ja. Und auch die anderen, also ich habe ihn heute halt nochmal angeguckt ein Stück, weil ich es leider bisher nicht geschafft hatte, ihn komplett zu gucken, seitdem ich die Ultimate Edition habe. Und wie gut die Musik auch einfach mit dem Film zusammenspielt.
Mega.
Und die Auswahl ist so krass.
Was auch noch ein Fun Fact quasi, finde ich auch, ist mir auch jetzt beim letzten Mal schauen ist aufgefallen, so richtig, weil ich das davor noch nicht wusste. Habe ich auch gelesen. Und zwar gibt's ja auch, ohne jetzt da ins Detail zu gehen, um jetzt da nicht alles vorwegzunehmen, es gibt ja auch diverse so Folter-Szenen, sag ich mal, im Film, die eine oder andere. Jetzt nicht Saw-mäßig, sondern, ne, also so typisch Yakuza-Style Gefolter, sag ich mal. Immer wenn in den Folter-Szenen spielt, was war's denn? Das war nur mal gelegen. Spielt ein Stück aus den vier Jahreszeiten von Vivaldi. und das ist ein relativ fröhliches Thema. Und das ist quasi extra gewählt worden, um diese Folter-Szenen im Kopf des Zuschauers ein bisschen abzuschwächen. Also um quasi die Musik konträr mit einer fröhlichen Melodie zu befeuern, damit sie nicht so stark wirken. Mega krass.
Ja.
Und das ist wirklich so.
Ja. Du kannst ja den ganzen Film, also, das wäre zwar dann schon auch mein Abschlussplädoyer am Ende, aber trotzdem kann man es hier auch schon erwähnen. Du merkst dem Film an, dass er einfach nicht einfach gedreht ist, sondern dass der wirklich in jedem Bezug einfach durchdacht ist. Da ist alles aufeinander abgestimmt.
Ja, das stimmt, absolut, ja. Das ist eine reine Komposition, das ganze Ding.
Ja, ne? Wirklich, das ist eine Komposition, genau. Das ist nicht einfach. Deswegen ist es so schade, dass man immer denkt, ja, der Typ, der haut da die ganze Zeit Leute mit dem Hammer kaputt. Es ist viel, viel mehr. Der Film ist, deswegen steht er halt auf den Listen, weil es einfach, der ist nicht mit irgendwas zu vergleichen. Kannst nicht sagen, ja, Oldboy ist gut, wenn dir der gefällt, dann guckst du halt noch den und den. Es ist halt auch nicht dieses typische Rache-Kino, was man denkt, ja, wie du auch schon sagtest, der ist nicht übermächtig und haut da die ganze Zeit Leute um oder so. Sondern es ist was, irgendwie ist es realistischer als dieses ganze Rache-Zeug.
Ja, definitiv, ja. Er ist auch, wie gesagt, er ist auch nicht so, also ich finde halt auch, also Sympathy for Lady Vengeance und Sympathy for Mr. Vengeance sind ja auch von ihm und die werden ja immer so ein bisschen im selben Atemzug genannt, haben ja auch teilweise ein bisschen dieselben Motive. Da geht es ja auch teilweise um Entführung und Rache und also Rache sowieso, aber haben teilweise eben auch gleiche Motive. Sind aber beide auch in diesem Kontext so ein bisschen überzeichnet. Also Oldboy hat, wie du sagst, hat diesen Touch Realismus, der sonst in diesen Rachefilmen immer, es gibt meistens immer ein bisschen heroisch oder es gibt halt es gibt irgendwelche krassen Stand-offs, ne? Also diese typischen Filmmomente, sag ich mal.
Ja.
Und diese klassischen, wirklich typischen Rachefilm-Momente hat Oldboy eigentlich gar nicht. Es gibt zwar hier auch einen Stand-off, aber der ist, oder sag ich mal, es gibt ein Zusammentreffen des Hauptprotagonisten mit seinem Gegenspieler so am Ende, aber das ist anders. Da ist kein epischer Kampf oder sowas. Also es ist komplett konträr zu dem, was eigentlich das Genre so hergibt. Deswegen, wie du sagst, Oldboy kann man schlecht vergleichen, wenn überhaupt, kannst du halt, es gibt sicher viele Filme, wo du sagen kannst, der hat sich an Oldboy orientiert, aber Oldboy selbst ist eigentlich echt ein Original. Also es gibt jetzt davor wenig, was du jetzt so wirklich so sagen könntest, da hat Oldboy jetzt die Inspiration her, weil so, zumindest in dem, also natürlich gab es vorher auch Rachefilme, aber in dem Zusammenspiel, oder wenn man wirklich so dabei bleiben will, in der Komposition, wie es Oldboy gemacht hat, gibt es das eigentlich kein zweites Mal.
Absolut.
Und das ist echt schon ziemlich meisterhaft, echt. Also muss man halt einfach wirklich sagen, allergrößten Respekt einfach vor dem Schaffen so. Und wir haben es auch im Roundup kurz ja erwähnt, es gibt ja ein Remake von Oldboy, das ich nicht kenne. Ich habe es heute noch nicht gesehen, obwohl ich mehrfach die Möglichkeit hatte. Ich habe mich wirklich tatsächlich gewehrt. Also ich habe mich bisher dagegen gesträubt, weil ich die Meinungen von vielen Leuten kenne, deren Filmmeinung ich schätze. Und ich kenne genug Kritiken aus dem Netz und kenne die allgemeine Stimmung. Und ich weiß auch, dass der ein Kinokassenflop war. Und ich möchte nicht sehen, wie dieses Remake das Original mit Füßen tritt.
Ja.
Also das Remake ist von 2013, ist von...
Ich glaube, das geht auch fast nur auf dieses Revenge-Zeug ein, ne?
So klingt's zumindest, ja. Also es ist natürlich klischeehaft, aber er macht's halt Hollywood-mäßig und geht natürlich auf den simpelsten Trigger. Der simpelste Trigger fürs breite Publikum ist halt Action und Gewalt und Rache. Und, ist von 2013, ist von Spike Lee gedreht worden, hat quer durch die Bank diverse Filme gemacht. Ich glaube, am ersten kennt man wahrscheinlich Malcolm X oder Inside Man hat er gemacht. Ist jetzt nicht der ist jetzt kein renommierter Regisseur, sag ich mal. Man kennt ihn halt ein paar Produktionen. In der Hauptrolle war hier als quasi als Odessu, der hier nicht so heißt natürlich, sondern die ganzen Figuren sind alle westlich jetzt, also der Hauptdarsteller, also der Hauptprotagonist heißt hier Joe.
Wow.
Wird hier gespielt von Josh Brolin zum Beispiel. Und in weiteren Rollen halt unter anderem Samuel L. Jackson, Elizabeth Olsen, also ein ganz guter Cast halt gewählt, aber ja, wie gesagt, ich habe mich bisher dagegen gewehrt. Ich weiß auf jeden Fall, dass er ein paar Details auch geändert hat. Er war zuerst zum Beispiel im Remake nicht 15, sondern 20 Jahre eingesperrt. Solche Geschichten, also er hat da auch ein paar Tweaks vorgenommen, aber wie gesagt, die Kritiken waren alle durch die Bank relativ beschissen. Ich möchte ihn eigentlich mal gerne sehen, ich hab's letztes Mal auch schon gesagt, ich möchte es gerne eigentlich mal gucken, um ihn gesehen zu haben, um sagen zu können, ja, er ist scheiße. Ich habe mich bisher, wie gesagt, einfach bisher nicht getraut, weil ich einfach das Original so schätze und ich weiß, dass ich halt wütend sein werde. Das wird ähnlich sein. Ich habe im letzten Roundup hier so über Death Note geraged, wenn ihr euch erinnert.
Mhm.
Und so wird es hier auch sein. So, wenn der Stoff mich halt oder wenn der Ursprungsstoff mir persönlich nahe liegt oder wenn ich den wirklich liebe, und dann was sehe, was ihn quasi halt, wie gesagt, mit Füßen tritt und einfach nicht mit dem Respekt oder der Sorgfalt behandelt, der verdient, dann werde ich halt schnell wütend.
Ja.
Und was schickst du mir da?
Ich schick dir gerade was, es gibt nämlich einen Fun Fact.
Ja,
es gibt noch ein indisches Rip-Off davon.
Tatsächlich, wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, aber ich habe schon von gelesen, deswegen kann ich dazu jetzt nicht viel sagen, aber ja, kannst du was zu sagen irgendwie?
Ja, also auch nicht viel. Ich hatte es nur mal gelesen. Das war, glaube ich, sogar im Zuge des Oldboy Remakes, habe ich das irgendwo mit aufgeschnappt. 2006 wurde ein indischer Film gedreht, der im Grunde exakt dieselbe Handlung hat. Und er ist aber nicht irgendwie, die haben nicht irgendwie die Rechte daran gehabt. Es ist halt wirklich ein kompletter Rip-Off. Und er muss auch grottenschlecht sein. Er muss aber wirklich teilweise fast identische Einstellungen haben auch. Also wirklich richtiges Plagiat.
Ja, das ist mega gut. Ich lese gerade nochmal genau hier. Ja. Also sie haben das gedreht. Das ist wirklich ein südkoreanisches Remake. Ohne die Rechte, weil die Rechte waren da schon an DreamWorks verkauft. Ach, und das wusste ich ja. Ach, das ist diesmal sowas. Dafür machen wir das. Hier kann man selber noch was lernen. Es wurden bereits die Rechte für das Remake, was halt 2013 kam, wurden 2004 schon an DreamWorks verkauft. Also ja, fast 10 Jahre lagen die Rechte schon bei DreamWorks, bevor das Remake überhaupt
kam. Und dann haben sie es doch noch verbockt.
Genau, und dann haben sie 10 Jahre Zeit, um sich zu überlegen, wie sie es machen und dann verkacken. Genau, und sie haben tatsächlich Anzeige, also sie haben legal concerns gegen diese Produktionsfirma von diesem Zinder heißt der Film, gestellt. Und ist aber nichts passiert, sie wurden nicht angeklagt dafür oder sie mussten keine Strafe zahlen, aber das Studio, die diesen Film veröffentlicht haben, wurde geschlossen dann danach, ja.
Das ist aber bestimmt auch der einzige indische Film ohne Shah Rukh Khan.
Ja, wahrscheinlich. Ich habe auch eben außerdem falsch gesagt. Ich habe gesagt, das wäre ein südkoreanisches Remake. Quatsch, das Original ist nicht südkoreanisch, das hier ist indisch. So, genau.
Da müsste jetzt den Film wirklich mal gucken, ob die vielleicht bei der Hammer-Szene auch singen.
Das wäre geil. So ein Oldboy Bollywood.
Das muss ich aber mal gucken. Das wäre richtig gut.
Gibt es den auf, den gibt es sogar auf Letterboxd, 2006, ja. Regisseur Sanjay Gupta. Sanjay Gupta. Ja. Was hat er noch gemacht? Ja, gut,
der hat doch bestimmt bei London Garage mitgemacht und Autos getuned.
der hat ein paar Filme gemacht, aber alles indisch tatsächlich. Obwohl die Cover sehen deutlich nach Tanzfilm aus. Übrigens, witzigerweise, in Cinder ist er 14 Jahre eingesperrt. Das haben wir im Original 15, im US-Remake haben wir 20 und in Indien 14. Auch schön.
Ja, deswegen ist wahrscheinlich die Klage nicht durchgegangen. Die haben gesagt, nein, wir haben einen anderen Film, bei uns ist er nur 14 Jahre
alt. Genau, das hat nichts im Original zu tun. Und bei witzigerweise total, sogar teilweise bis zu 3 Sterne auf Letterboxd bekommen, 3 von 5.
Ja. Es steht auch hier auf Wikipedia, dass er irgendwie 7,5 von 10 bekommen hat. Allerdings bei Planet Bollywood. Okay.
Planet Bollywood. Ja, so ein schönen Oldboy Bollywood wäre eigentlich ganz witzig. So singen und tanzen, dieser Flurszene so hin und her.
Das wäre schön, ja. Ich möchte jetzt nicht singen, aber ich hätte schon Ideen.
Hammer of the Asians. Ja, witzig. Das wusste ich tatsächlich selber noch gar nicht. Also beziehungsweise, ich habe das schon mal gelesen, aber ich kannte die Details nicht. Siehst du? Haben wir auch noch was gelernt. Schön erstmal.
Konnte ich auch mal was beitragen. Ist doch auch schön.
Ja, sehr schön, Sascha. Nicht nur lachen, auch mal was beitragen.
Gut gemacht.
Gut gemacht, Sascha. Ich hoffe dir auf die Schulter. Ja, krass. Einfach mal Oldboy-Rip-Off machen.
Ja, was können wir denn noch spoilerfrei erzählen zu Oldboy?
Naja, wie gesagt, ich sag ja, also ich zu viel verraten möchte ich gar nicht, weil es wird da draußen noch genug Leute geben, die ihn bestimmt noch nicht gesehen haben, glaube ich. Und bevor wir jetzt hier wirklich jede prägnante Szene vorwegnehmen, die Leute sollen ja dann schon auch noch immer überrascht werden, deswegen. Also
es gibt ja auch genügend Plot-Twists beziehungsweise Subplots, die da drinnen auftauchen, die wirklich wert sind, erlebt zu werden und nicht irgendwie schon vorgespoilert zu werden. Also es ist jetzt, also mir fallen einige Sachen ein, wo man sich denkt, krass, da hättest du nicht drauf geachtet. Aber gleichzeitig passt da auch wieder, da ich ihn jetzt gesehen habe, es gibt heute noch, und ich habe den Film oft gesehen, Szenen, bei denen mir wieder was Neues auffällt, bei denen mir wieder auffällt, dass die Szene mit was viel später im Film kommt, doch noch zu tun hat, dass da was erwähnt wird, was eigentlich schon entscheidend ist. Also das haben wir ja an vielen Stellen, dass er sozusagen auch im Grunde an manchen Stellen vorbeiläuft und die Antwort schon direkt greifbar gewesen wäre, die er sucht.
Ne? Ja, das stimmt. Haben wir ja sehr oft. Ja, absolut, das stimmt, ja. Also selbst, also beim Rewatch fällt es dann auf, das stimmt, ja.
Ja.
Du hast immer wieder so Details eingestreut, wo du dann beim zweiten Mal denkst, so, Alter, jetzt ist vielleicht schon raffen können.
Genau, das mag ich aber insgesamt an asiatischen Filmen. Ich meine, das haben Hollywood-Produktionen auch, aber viele, viele asiatische Filme haben genau das, dass du den Film tatsächlich auch mehrmals hintereinander schauen möchtest, selbst wenn du ihn vor kurzem erst gesehen hast, weil du immer wieder was Neues entdeckst und dir selber noch mehr den Film zusammenstricken kannst, als wenn du ihn einfach nur einmal gesehen hast oder nach, was weiß ich, einem Jahr wieder gesehen hast.
Ja, ich finde, die Asiaten schaffen das aber immer auch so ein bisschen smarter. Also Hollywood ist da echt, es gibt Ausnahmen natürlich, aber Hollywood ist da meistens immer ein bisschen plakativer. Und einfacher gestrickt, so dass du wirklich so meist auch so ein bisschen mit der Nase drauf gestoßen bist, so hallo hier, ja. Anspielung und so. Und in asiatischen Filmen, die schaffen das echt oft so, ja, unterschwellig zu machen, dass du wirklich denkst, so, wenn du es am Ende dann raffst selbst, dass du dann so, weißt du, so, kapiert. Das macht's
schon. Anders hast du es so bei asiatischen Horrorfilmen, wie zum Beispiel jetzt Your On. Da gibt es immer wieder neue Stellen, bei denen du dich einscheißt. Das ist auch sehr schön.
Ja, du bist ja auch so ein alter Windelgebraucher bei so Filmen.
Hey, das ist ja das Schlimme. Früher habe ich fast nur irgendwelche koreanischen oder japanischen Horrorfilme geguckt und es hat mich überhaupt nicht gestört mit der Zeit. Und dann habe ich mal eine längere Pause von solchen Horrorfilmen gemacht und jetzt kann ich mir das Zeug nicht mehr angucken. Ja, nicht, weil sie schlecht sind, sondern weil die halt echt gut sind. Dem, was sie tun.
Ich will ja unbedingt nochmal, also ich habe schon mal erzählt habe, meine Freundin hat ja auch so eine krasse Yuan-Phobie. Also gestern Abend noch irgendwie durch Netflix gescrollt, um irgendwas zu gucken. Und dann kam halt, The Grudge, das US-Remake ist ja drin bei Netflix. Ja. Und dann kam halt nur das Cover. Und sie muss sich echt die Augen zuhalten, so, weil sie so eine krasse Phobie vor diesem Film hat.
Ja, der Film ist auch, ich finde ihn bis heute sehr böse.
Ja, absolut. Aber ich habe ja schon gesagt, ich habe momentan so eine Mission. Meine Mission ist, ich möchte gerne einen Yuan-Rewatch mit meiner Freundin machen, weil ich habe gesagt, das ist bestimmt einfach, weil die den so lange nicht gesehen hatten, so schlimm in Erinnerung. Und ich glaube, wenn man die jetzt nochmal rewatcht, dann ist das gar nicht so schlimm. Oder es ist genau das Gegenteil und sie fällt einfach um und ist tot. Das kann auch passieren. Aber ich behaupte, das kann man therapieren, indem man ihn einfach nochmal guckt.
Ja, wo es geklappt hat, ist tatsächlich leider bei den Ring-Originalen. Also die habe ich deutlich krasser in Erinnerung gehabt.
Die sind leider doch schlechter. Das sagst du, glaube ich, im Roundup auch schon, glaube ich. Hast du das, glaube ich, angerissen.
Ja, ich habe es auf jeden Fall schon mal, erwähnt.
Dass sie einfach, ja, das stimmt, aber dass sie einfach qualitativ, ne? Die haben wirklich, die sind nicht gut gealtert, so. Das ist leider, also die US-Remakes gehen noch echt, aber die japanischen Original-Ringu, die sind leider echt ziemlich schlecht gealtert. Ich will unbedingt noch den neuen sehen, den Rings, den habe ich noch nicht gesehen. Und ich habe auch noch ich habe auch noch nicht Dings hier gesehen, Ring versus Grudge quasi. Der hieß anders, aber ich habe es vergessen.
Also ich kenne jetzt nur Rings oder so, das ist ja der neue Ring.
Nee, Rings, genau. Und dann gibt's ja noch den Ring versus the Grudge. Kennst du ihn nicht?
Nee, den kenne ich nicht, das klingt mir.
Wie heißen denn die Mädels? Ich vergesse mal den ihren Namen.
Sadako und wie heißt sie denn bei...
Sadako versus Kayako.
Kayako, ja.
Den kennst du nicht?
Ach, stimmt, ja, doch.
Das ist so,
doch,
das ist halt so ein Stand-off-Film. Im Trailer fighten die beiden aus, machen so Street Fighter-Kämpfe und so.
Und, ja gut, der ist ja dann weniger ernst gemeint,
nehme ich mal. Ja, nee, der soll schon ein richtiger Horrorfilm sein, also. Ja. Ich weiß nicht, ich hab noch nicht gesehen, aber die beiden würde ich gerne noch sehen. Aus Komplettierungsgründen quasi.
Ja, es gibt definitiv, da können wir bestimmt auch mal einen eigenen Kurzcast drüber machen über asiatische Horrorfilme. Weil
ich glaube, da kann man da sogar mal einen richtigen Themencast zu machen.
Eigentlich. Ja, da fallen mir noch andere ein hier. Loft ist auch super sehenswert, das ist eher ein Thriller, aber bei den Asiaten überschneiden sich Thriller und Horror auch auf einer sehr geilen Ebene.
Ja, das stimmt.
Also, du kennst bestimmt auch The Phone. The Phone ist ja im Endeffekt eigentlich nur ein Thriller. Aber trotzdem hat's dieses Horrorlastige mit übernatürlichen Viechern und sowas. Ja, wir sollten wirklich mal gucken, dass wir da auch eine komplette Episode machen, weil
ja, ein Asia Horrorcast kann man auf jeden Fall definitiv
so machen. Suicide Circle und sowas.
Ich glaube, da sind
fallen mir jetzt gleich wieder ein.
Da sind unsere Hörer sicher auch nicht abgeneigt bei dem Thema. Und ja, gibt's ja tausende Sachen. Also das lange Haare Mädchen-Genre ist groß. Aber ja. weißt du eigentlich, warum die Asiaten da so ein Faible für haben? Oder weißt du, warum das so ein Trope geworden ist bei denen im Horror?
Nee, jetzt nicht direkt.
Weil es bei den Asiaten oder gerade bei den Japanern, ich denke mal, bei allen Asiaten ist das, glaube ich, so, bei Japanern weiß ich es auf jeden Fall, dass sie sehr Also so, die haben ja eine große Höflichkeitskultur und die fühlen sich halt sehr beruhigt, wenn sie quasi das Gesicht von jemandem sehen können, weil sie dann ablesen können, wie derjenige drauf ist, ob der jetzt irgendwie freundlich ist oder ob der irgendwie sauer ist oder und Japaner oder also bei Japanern weiß ich es definitiv, ob es jetzt generell in ganz Asien so gehandhabt oder so ist, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Aber auf jeden Fall in Japan ist es so dann, dass die sehr verunsichert sind eben, wenn sie ein Gesicht nicht sehen können. Weil die das persönlich verunsichert, weil sie ihren Gegenüber nicht lesen können dann im Moment und nicht wissen, ist der gerade, ist der sauer, ist der nett, hat der überhaupt ein Gesicht, so. Und, und daher kommt diese Angst davor, das Gesicht gegenüber nicht zu sehen. Und daher kommt diese lange Haare vom Gesicht Mädchen Horror.
Ja, das ergibt auf jeden Fall Sinn, wenn du jetzt auch so in Ringu 2 siehst, wenn hier Sadako aus dem Brunnen geholt wird und eigentlich auch kein Gesicht mehr hat, sondern nur so ein Klumpen ist und so.
Ja, genau.
Ergibt Sinn, ja. Ja, auf jeden Fall sollten wir da wirklich mal darüber referieren, weil da gibt's verschiedenste Richtungen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, auch die Sachen, die so hilarious sind, wie ich hatte es letztens geguckt, hatte ich dir auch empfohlen, X-Cross. Der ist total durch, aber der ist auch cool.
Ja, stimmt. Habe ich aber bisher noch nicht gesichtet.
Ja.
Aber ich denke, ja, wie gesagt, da gibt so viel Stoff natürlich im asiatischen Horror. Also da können wir, denke ich, auf jeden Fall mal einen
Mindestens einen über Horror, aber ich glaube sogar über noch mehr Genres. Also Wuxia und
das ganze Chambara. Oder wir machen halt wirklich ein asiatisches Kino. Cast, dann dauert er halt einfach 6 Stunden, aber ist dann so.
Wäre ich absolut für, weil es gibt viele, gerade auch, weil wir so oft sagen, dass asiatische Filme schwierig zu sehen sind und das zieht sich ja wirklich durch jedes Genre. Das ist ja nicht einfach, dass das im Drama nur ist oder im Horrorfilm oder im Actionfilm. Du hast ja wirklich, egal was du anguckst, was jetzt aus Japan oder Korea kommt, es hat immer irgendwo diese zigtausend Ebenen und 5 Erzählstories, die du unterschwellig nur mitkriegst.
Ja, absolut.
Und das macht es ja auch.
Wie gesagt, ich glaube, also ich sehe es ja immer so, also wie gesagt, das asiatische Kino hat super viele Perlen, auch eben super viele, die unbekannt sind. Und wie gesagt, es gibt natürlich Leute, die einfach generell mit dem asiatischen Kino nichts anfangen können. Das fängt halt bei dem Schauspiel an, was eben gerne mal zu Overacting neigt oder eben die bisschen einfach verworren erzählteren Stories und so weiter. Also wenn man natürlich generell einfach mit asiatischem Stil nichts anfangen kann, dann tut man sich ja eigentlich in jedem Genre schwer. Aber wenn man da eben nicht abgeneigt ist, dann glaube ich, können wir da echt noch einiges an, ja, glaube ich, auch Geheimtipps eben noch rauskramen.
Ja, auf jeden Fall.
Die viele noch nicht kennen dürften und aus jedem Genre, wie du sagst, ja. Weil die haben wirklich ein Händchen für verschiedenste Genres, weil die auch immer, wie gesagt, was ich so an den Asiaten möge, die sind so unkonventionell. Also die trauen sich auch eben mal Sachen eben in ein Drama reinzubringen, die halt in keinem US-Drama sehen würdest, weil es einfach nicht der Standardformel entspricht. Und
sie zeichnen Charaktere auch anders.
Ja, definitiv, ja.
Schlichtweg.
Ja, das stimmt.
Und du siehst es, also Oldboy ist tatsächlich, gut, wie wir ihn feiern, weiß man, dass wir es empfehlen, ihn zu gucken, aber definitiv. Ich finde auch, auch gerade als ich vorhin angeschaut habe, Musik, Komposition in Musik und Bild, Bildkomposition an sich, Geschichte, Storytelling und Schauspiel, alles das zeichnet gerade bei Oldboy und das gilt für im Grunde, ja, das Ganze ist schwierig zu sagen, aber für viele Filme aus Asien zeigt genau das. Sie trauen sich was, wie du sagst, und es ist noch unverbraucht. Mhm. Es ist eben nicht was man zigmal gesehen hat. Klar, wenn du jetzt viele Asia-Filme geguckt hast, dann natürlich, dann hast du auch da mal irgendwie, ich habe eine Regalreihe komplett mit Chambara-Filmen voll. Ja, natürlich, wenn die da die ganze Zeit mit ihren Katana rumfuchteln, dann hast du auch irgendwo dann mal kurz die Schnauze voll. Aber trotzdem hast du es eben, dass sie sich, wie du sagst, sie trauen sich Dinge in Genres zu mischen, die es im Hollywood-Kino nicht geben würde einfach. Sie setzen andere Schwerpunkte. Und gerade hier bei Oldboy ist mir vorhin auch wieder aufgefallen, eben auch die Bildkomposition, wie die Schnitte und die Motive, die gezeigt werden, das ist krass, was du da für Sachen siehst, einfach.
Ja, definitiv. Absolut. Ja. Also Oldboy ist auch eins der, sag ich mal, der Paradebeispiele natürlich dafür. Ja, ne?
Absolut.
Weil der genau das alles tut, was wir quasi jetzt gerade gesagt haben in den letzten 10 Minuten. Und ja, allein jetzt ist ein bisschen, wie so die perfekte Schablone für so einen, wie so ein asiatischer Film funktionieren kann. Ja.
Ja, genau.
Deswegen von uns aus nochmal, ja, wir hatten einfach nochmal Lust drüber zu reden, weil er eben gerade aktuell wieder ist und weil er einfach, weil er eine Perle ist und wie gesagt, weil die den immer noch viele nicht kennen, weil sie sich vielleicht einfach in dem Genre nicht auskennen oder sich nicht rangetraut haben bisher oder so. Er ist trotzdem, also obwohl er halt wie gesagt auch so eigen ist und so herausstehlend, kann man noch fast sagen, er ist auch unter den asiatischen Filmen trotzdem noch einer, der auch einem westlichen Zuschauer am ehesten gefällt. Also er ist schon auf, ich sag mal, ganz dicken Ausführungszeichen. Er ist schon so auf Mainstream-Publikum auch gedreht teilweise. Mhm. Geht aber halt eben trotzdem sehr tief und ja, hat halt ein sehr deepes Character-Building und zeichnet da eben Sachen ab, die viel tiefer gehen als jeder Rachefilm sonst bietet. Und deswegen, wenn ihr ihn nicht kennt, schaut ihn euch bitte unbedingt an. Für uns wieder doch mal ganz klare Empfehlung sowieso und einfach fast schon bitte so. Schaut euch diesen Film an. Der gehört auf jeden Fall auf diese Liste, wie ich eingangs gesagt habe. Der gehört fest auf diese Liste. Keine Ahnung, x Filme, die du gesehen haben solltest, bevor du abkratzt, so. Und da gehört er auf jeden Fall drauf. Und ja, wie schon erwähnt, ihr könnt aktuell 2 Exemplare gewinnen bei uns. Einmal im Steelbook und einmal im Mediabook mit der neuen remasterten Version. Und hört ihr in unseren letzten Podcast rein, in die letzte Roundup-Folge, dann gibt's ja Timestamps, da könnt ihr ja, selbst wenn euch der Cast zu langweilig war, dann seid ihr erstens schlechte Menschen, aber zweitens könnt ihr uns gerne auch einfach direkt zu dem Gewinnspielpart spulen und dann hört ihr euch eben nur den an. Und dann erfahrt ihr, wie ihr gewinnen könnt. Ihr müsst da einfach nur eine E-Mail an uns nämlich schicken. Ich kann es auch gerade nochmal sagen, ihr schickt einfach eine E-Mail an gewinnspiele@multimaniacs.de mit dem Betreff Oldboy und dann schreibt ihr uns einfach, dass ihr gerne gewinnen möchtet und dann losen wir aus. Mitmachen könnt ihr noch bis zum, was haben wir gesagt, ich glaube nächsten Sonntag, das ist der Hilfe, 1., 29., 30., der 1., genau, bis zum 1.10. könnt ihr mitmachen. Das ist der kommende Sonntag, dann losen wir aus und dann mit Glück habt ihr einen Oldboy und dann könnt ihr diesen sehr, sehr schönen Film endlich mal anschauen.
Jo. Wenn ihr nach unserer aktuellen Folge tatsächlich noch den letzten Cast hören wollt, solltet ihr, dann könnt ihr uns auch gerne Bilder von Bus Müller, der von Odessu mit dem Hammer verprügelt wird, malen. Oder von Nico Dessu.
Nick Odessu. sehr gut, Sascha. Nick Odessu, wie er Bus Müller am Hammer verdrischt. Wer uns das zeichnet,
haben das Cover.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben das Cover und wer das zeichnet, dann gibt es natürlich Bonus-Points. Ne? Also dann schicken wir euch Nacktfotos von uns allen und dann kriegt ihr, was ihr wollt. In dem Sinne, ich glaube, wir kommen schon zum Ende. Das war unsere kleine Nachlese zu Oldboy. Wir hoffen, wenn ihr den Film nicht kennt, konnten wir euch jetzt endlich schmackhaft machen. Und wenn ihr ihn kennt, haben wir euch vielleicht noch ein paar Fun Facts verraten, die ihr noch nicht kanntet. Und ihr habt jetzt auch Bock auf Bollywood, Oldboy. Bollyboy. auf Oldwood oder nee, auf Oldwood hat keiner Lust. ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Mal gibt es dann einen Themencast. Mal schauen, was wir da ausgraben. Ich glaube, der Asia-Cast wird es noch nicht. Der braucht ein bisschen mehr Vorbereitung. Aber wir werden irgendwas Interessantes werden wir ausgraben. Und dann hören wir uns im nächsten Mal wieder in Dreier- beziehungsweise Viererrunde wieder. Je nachdem, ob Markus dann wieder von seinem Alkoholrumpfass runtergeklettert ist. Und dann schauen wir mal. Gut. Möchtest du noch was sagen, Sascha?
Nein, ich bin wunschlos glücklich mit der Fantasie von Nick Odessu, der Bus Müller verprügelt.
Das gefällt mir. Mit diesen Bildern im Kopf, möchten wir euch jetzt alleine lassen und wünschen euch eine gute Zeit und wir hören uns beim nächsten Cast. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.